Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
So, ich mache jetzt schon mal die Serie an. Und lass die jetzt einfach mal schön laufen, denn wir besprechen in ungefähr einer halben Stunde übers exzessive Seriengucken. Wir sprechen über Binge-Watchen, Seriensuchten, Koma-Gucken, wenn man stundenlang sich einfach verliert in Serienwelten. Das ist ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen seit ein paar Jahren und was das mit unseren Sehgewohnheiten macht und mit den Geschichten der Serien und wieso Bingen vielleicht sogar die Zukunft der Serien bestimmen könnte, dazu ist gerade ganz neu ein Buch erschienen und das besprechen wir. Es gibt eine neue Barbie-Puppe, eine Puppe, die ein bisschen anders aussieht als das, was man mit der klassischen Barbie verbindet. Das ist nämlich eine Puppe mit Down-Syndrom, hat ein etwas runderes Gesicht, hat Mandelaugen, sonst lange blonde Haare, trägt ein buntes Kleid und hat auch rosa Stützen an den Knöcheln. Diese Puppe hat Mattel entwickelt in Zusammenarbeit mit der US-Down-Syndrom-Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich eben für die Sichtbarkeit von Down-Syndrom-Menschen einsetzt. Und diese Puppe ist jetzt ganz neu auf den Markt und inwiefern das vielleicht eine Image-Kampagne für Mattel ist oder inwiefern diese Puppe auch was bedeuten kann für Menschen mit Down-Syndrom, mit Trisomie 21, das bespreche ich jetzt mit der Bloggerin und Trisomie 21-Aktivistin Nathalie de Dreux. Herzlich willkommen, Frau de Dreux.
Cool, super.
Sie haben ja Bilder von dieser neuen Barbie-Puppe gesehen. Wie gefällt Ihnen diese Puppe?
Ja, die gefällt mir jetzt quasi sehr, sehr gut. Und ich habe sie auch schon hier in der Hand.
Ah.
Die sieht voll super aus.
Sie haben sie sogar in der Hand. Sie haben nicht nur Bilder gesehen, sondern Sie haben die Puppe bei sich.
Richtig.
Ja. Und was gefällt Ihnen daran? Was finden Sie daran so super?
Ja, genau. Ich finde es halt natürlich super, wenn man an den Augen schon sieht, dass das Mandelaugen sind und dass das besonders auffällt. Und das ist gut.
Mhm. Haben Sie sich so eine Puppe gewünscht vielleicht als Kind?
Ja, genau. Als ich Kind war, ich habe mir schon sehr doll das gewünscht und so. Dass eine Barbie das Down-Syndrom hat, finde ich auch voll mega cool.
Hm. Die Puppe hat ja auch so ein Kleid an, also so ein gelb-blaues Kleid. Da sind auch Schmetterlinge drauf. Und ich glaube, dieses Schmetterling ist ein Symbol, das Menschen mit Down-Syndrom unterstützen soll. Ist dieses Symbol wichtig auf dieser Puppe?
Oh ja, ja, das ist extrem wichtig zu sehen, dass das auch wirklich jeder sieht, dass... Das sieht cool aus.
Das sieht cool aus. Und kennen Sie dieses Schmetterlingssymbol?
Ich selber zwar noch nicht ganz so, aber das sieht super aus.
Das sieht super aus. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Und was diese Puppe ja auch hat, die hat so rosa Stützen an den Knöcheln, an den Füßen unten. Wissen Sie,
ja, stimmt.
Wissen Sie, warum sie diese Stützen hat?
Ja, einfach, dass sie dann halt besser gehen kann, sage ich jetzt mal, dass sie das da anhat. Aber an Menschen mit Down-Syndrom eher leider noch nicht so.
Ah ja, okay. Das heißt, kennen Sie diese Stützen von Menschen mit Down-Syndrom? Tragen das viele Menschen mit Down-Syndrom, solche Stützen?
Nee, heute tragen wir die nicht mehr, nee.
Okay, aber diese Puppe, die trägt die auf jeden Fall.
Genau.
Sie haben gesagt, dass Sie diese Puppe super finden. Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Gibt's denn was Sie vielleicht noch anders machen würden, wenn Sie selber diese Puppe hätten gestalten können?
Ja, ich würde noch mehr gestalten, so dieses Brillen tragen. Das wäre noch sehr cool.
Ja, das wäre was. Genau, eine Brille hätte sie haben können. Sie hat zwar Mandelaugen, aber keine Brille. Und gibt's noch was anderes, was Sie auch vielleicht anders gemacht hätten?
Ja, einfach, dass wichtig ist zu sagen, dass diese Barbie-Puppe natürlich sichtbar gemacht werden soll. Genau.
Das ist das Wichtigste, genau, dass ganz viele Menschen diese Barbie-Puppe kennenlernen. Und es gibt ja auch Werbung für diese Barbie-Puppe. Das Model Ellie Goldstein, die hat Werbung gemacht für die Puppe. Das ist ein Model mit Trisomie 21. Kennen Sie Ellie Goldstein?
Also nach dem Namen kenne ich sie und ich finde es ja cool, dass sie auf der Vogue zu sehen ist natürlich.
Mhm.
Wow, das sieht einfach cool aus.
Ja, was finden Sie cool an Ellie Goldstein und wie sie zu sehen ist auf der Vogue?
Ja, ich finde es auch mega wichtig, dass sie auch wirklich auf eine Zeitung gesehen wird und so. Weil das ist das, was gebraucht wird.
Ja, das ist genau, das stimmt. Dass sie überhaupt zu sehen ist in der Vogue, das ist was Besonderes. Das hat die britische Vogue hat das gemacht. Eine ganze Ausgabe mit Menschen mit Behinderung und eben auch mit Ellie Goldstein. Und wenn ich richtig weiß, dann haben Sie, Frau de Dreux, aber auch schon mal der Vogue ein Interview gegeben.
Richtig, genau.
Wie war das für Sie, ein Interview mit der Vogue zu machen?
Ja, ich fand es ja auch voll cool, dass das mit der Anfrage gekommen ist von der Vogue. Ja, dann habe ich halt natürlich so gesagt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also, Sie haben mit der Vogue gesprochen, das Model Ellie Goldstein ist zu sehen in der Vogue. Dieses Model macht jetzt Werbung für diese Barbie-Puppe. Würden Sie sagen, Menschen mit Down-Syndrom sind heute sichtbarer, als es früher war?
Ja, auf jeden Fall kann ich das bestätigen, dass wir heute mehr sichtbar sind als von früher. Weil von früher, das war nicht erwünscht.
Und haben Sie das Gefühl, dass es heute sehr erwünscht ist oder könnte es noch mehr Sichtbarkeit geben?
Ja, ich denke noch mehr Sichtbarkeit und noch wirklich mehr ernst nehmen und so. Mhm. Weil das ist hier noch wichtig zu sagen, genau.
Ja, was könnte man denn tun? Was würden Sie denn sagen? Was braucht es, damit es mehr Sichtbarkeit gibt und damit Sie noch ernster genommen werden? Was würden Sie sich wünschen?
Ja, genau, das ist das, was ich mir wünsche von der Gesellschaft, dass die mal so sehen. Ja, wir sind einfach cool, dass man auf uns mehr mitachtet und so, dass man uns nicht vergisst.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Barbie-Puppe dazu geführt hat, dass wir sprechen konnten hier im Radio mit Nathalie de Dreux. Sie ist Bloggerin und Down-Syndrom-Aktivistin und wir haben gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur über diese neue Barbie-Puppe mit Down-Syndrom. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
Jo, ciao.
Für viele Künstlerinnen und Künstler war das ein ziemlicher Segen in den letzten Jahren, das Förderprogramm Neustart Kultur. Sämtliche Kultursparten, Theater, Literatur, Kunst wurden in der Corona-Zeit unterstützt durch den Bund mit Corona-Hilfen für die Kulturwelt. Und jetzt schaut sich ein Team von Deutschlandfunk Kultur hier immer wieder mal genauer an, wie diese Gelder vergeben wurden, was da gefördert wurde und was man vielleicht auch daraus lernen könnte, was Kulturförderung angeht. Und jetzt schauen wir uns die Förderung von Literatur an. Neustart Kultur hat zum Beispiel Verlage unterstützt für das Herausgeben von neuen Büchern. Philipp Schnee hier von Deutschlandfunk Kultur hat da mitrecherchiert, was und wer genau gefördert worden ist und hat auch einiges Bedenkliches gefunden, Rechtsradikales gefunden. Philipp, auf was seid ihr da genau gestoßen?
Na, zum einen auf sehr viel Skurriles. Da waren Titel dabei wie Eheverträge in der Landwirtschaft oder eine Biografie mit dem Titel Der Weg eines Erzdruiden. Da war ein Briefmarkenkatalog in der 35. Auflage dabei. Dazu sehr, sehr viele, sehr fachspezifische Sachen, aber eben auch politisch sehr fragwürdiges und eben auch rechtsextremistisches.
Das ist schon ziemlich krass eigentlich. Also mit staatlichen Corona-Hilfen wurden auch rechtsextreme Bücher gefördert. Wie eindeutig ist das?
Also bei dem einen Verlag, da wurden zwei Bücher, unter anderem übrigens ein Kinderbuch gefördert. Da war es schon sehr, sehr eindeutig. Da sagten meine Kollegen immer eigentlich, der Fall wäre eigentlich überbelegt, also zu gut belegt. Das ist ein Verlag, bei dem erscheinen Titel wie die Gestaltung der Feste im Jahres- und Lebenslauf der SS-Familie oder Grundrisse der faschistischen Rassenlehre. Da erscheint ein Reprint von einem der wichtigsten Rasseideologen des Nationalsozialismus, bei dem ja auch ein Historiker sagte, er wundert sich, dass sowas überhaupt gedruckt werden darf. Und in diesem Verlag, also diesem Verlag, wurde eben ein neues Buch gefördert. Und wenn man sich dann den Betreiber des Verlags und des Versands anschaut, da wird man auch schnell fündig. Also die Adresse des Versands, die deutet hin, oder das Impressum, das deutet hin auf eine einschlägige Adresse in Dortmund, eine Szene-Adresse. Und der Herausgeber selber, das sagte mir der Rechtsextremismus-Experte Jan Rabe, der ist gut vernetzt in der Szene und das lässt sich auch irgendwie nachvollziehen. Der schrieb zum Beispiel für das Magazin NS Heute, deren Werbeslogan ist, unser Name ist Programm, also sehr, sehr eindeutig. Und wer für so ein Magazin schreibt, der muss sich schon ein bisschen auskennen in der Szene und ein paar Kontakte haben. Und er gibt auch selber ein Magazin raus, Reconquista. Und beide Magazine, die werden seit Jahren vom Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen als rechtsextrem eingestuft. Also das ist schon alles sehr, sehr eindeutig.
Und hätte das der Börsenverein, also der dieses Förderprogramm da abgewickelt hat, hätte er das auch rausfinden können? Weil ihr habt da jetzt ja richtig recherchiert.
Na, sagen wir mal so, man muss diese Verlagsseite dieses Verlags, der da gefördert wurde, einmal besuchen, dann springen einem schon so die Runen und das Krude an, was es da so gibt. Also man braucht eigentlich keine 10 Sekunden, um zu sehen, vielleicht sollte ich mal genauer hinschauen. Das haben wir dann natürlich gemacht, aber dass man genauer hinschauen sollte, sieht man total schnell. Der Börsenverein, der hat uns jetzt sehr explizit mitgeteilt, sie hätten keine inhaltliche Einstufung vorgenommen. Sie haben sich einfach auf die Selbstverpflichtungserklärung verlassen. Also man hat im Online-Formular ein Häkchen angesetzt, dass man nichts Verfassungsfeindliches, nichts Jugendgefährdendes publiziert. Und das sei einfach ihr Auftrag gewesen, da mussten sie nicht genauer hinschauen. Das Haus der Kulturstaatsministerin, die das Geld bereitgestellt hat und sozusagen die Programme aufgelegt hat, die sagt inzwischen, der Börsenverein sollte vielleicht doch nochmal den Hinweisen nachgehen und vielleicht dann doch auch Gelder zurückfordern.
Das ist natürlich total wichtig, das zu untersuchen jetzt, aber spannend ist ja auch, also diese Corona-Hilfen, die wurden ja super schnell aus dem Boden gestampft, das sollte alles super unbürokratisch gehen. Sind da solche Vorwürfe angemessen?
Ja, ich finde auch, man muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Die Corona sollte schnell passieren. Das musste schnell passieren. Und da passieren natürlich auch Fehler. Das muss man ganz klar so sagen. Aber es gibt eben Fälle, wie eben den geschilderten, die sind einfach so eindeutig. Das müsste auffallen, zumindest in den letzten 3 Jahren. Hm. Da stimmt dann irgendwas im Programmdesign nicht, würde ich sagen. Und was ich vielleicht noch wichtiger finde, es wird gerade auch über eine strukturelle Verlagsförderung nachgedacht. Das heißt, das wären dann 60 bis 70 Millionen Euro pro Jahr. So ist das in der Studie angedacht. Das steht auch im Koalitionsvertrag, dass sowas angedacht ist, solche Förderungen. Und wenn man sich jetzt diese Liste anschaut, die wir gesehen haben, der geförderten Bücher, die auch immer wieder in dieser Studie als Vorbild gilt, dann muss man vielleicht doch sagen, dass man sich die Förderkriterien nochmal genauer anschauen sollte und vielleicht nochmal da ein bisschen nachjustieren sollte, da genauer gucken sollte, wie kann man dann fördern, was soll man denn fördern. Und das ist für mich vielleicht auch die wichtigere Erkenntnis für die Zukunft, dass es jetzt weniger um eine Schuldzuweisung in der Vergangenheit geht, sondern was man vielleicht mal in der Zukunft dann nochmal genauer und anders machen sollte an Förderkriterien.
Und da kann diese Recherche dann hoffentlich auch sehr gut zu beitragen, eben dieses Programm und diese Ideen dazu zu verbessern. Die Recherche zum Corona-Förderprogramm Neustart Kultur. Wir haben ja hier in Deutschlandfunk Kultur vor einigen Wochen schon die Förderung des Kunstbetriebs uns angeguckt. Und alle Erkenntnisse, die es da gibt, alle Infos, Zahlen finden Sie auch auf unserer Seite auf deutschlandfunkkultur.de/Kulturmilliarde. Vielen Dank, Philipp Schnee, soweit. Und jetzt schalten wir uns rein in die Serienwelt. Und wir bleiben in der Serienwelt. So lange wie möglich, stundenlang, einfach immer weiterschauen, wegtauchen, engste Buddies werden mit den Serienfiguren. Irgendwann können wir Realität und Fiktion gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten, weil wir binge-watchen. Wir schauen eine Folge nach der anderen, ein ziemlich besonderes Seherlebnis. Zum Beispiel hier bei Breaking Bad, was wir gerade hören, das war eine der ersten Serien, die massenweise gebinged wurde. Und Binge-Watching hat einen sehr gemischten Ruf. Das ist Sucht und das ist ungesund, das sagen die einen, und die anderen sagen, das ist hip und smart. Was auf jeden Fall klar ist, viele Produktionsfirmen versuchen natürlich, ihre Serien so bingeable wie möglich zu machen. Und wie das die Serienwelt verändert und wie das unsere Sehgewohnheiten verändert und verändert hat, das bespreche ich jetzt mit Maren Lickhardt. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Uni Innsbruck. Und wahrscheinlich hat sich kaum jemand im deutschsprachigen Raum so sehr mit Binge-Watching befasst wie Sie, denn gerade ist ihr Buch erschienen, Binge-Watching. Herzlich willkommen, Frau Lickhardt.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Guten Tag.
Sie befassen sich theoretisch sehr eingehend mit diesem Phänomen Binge-Watching, aber ich glaube, Sie haben auch empirisches Wissen. Was sind denn Ihre aktuellen Binge-Watching-Gewohnheiten? Machen Sie das viel? Bingen Sie viel?
Ja, ich binge sehr viel. Ich mache das immer nebenbei. Sobald ich zu Hause bin, geht der Fernseher an und dann schaue ich auch in der Regel eine Staffel von einer Serie am Tag. Mhm. Und im Moment schaue ich vor allem alte Serien nochmal nach, wie zum Beispiel Monk oder so.
Okay, das würde man jetzt vielleicht bei einem Alltag einer Professorin gar nicht vermuten, dass sie so viel Zeit haben zum Binge-Watchen. Oder vielleicht ist es auch falsch gedacht. Braucht man nicht viel Zeit zum Binge-Watchen?
Ja, also ich tue es ja nebenbei. Ich lese und schreibe währenddessen und arbeite. Wenn man aktiv wirklich ausschließlich schauen will und wenn man dieses immersive Erlebnis haben möchte, dann ist es eine sehr zeitintensive Angelegenheit. Denn Binge-Watching definiert sich ja dadurch, dass man eben nicht nur eine oder zwei Folgen schaut, sondern man streitet sich, wie man es definieren will. Aber ich würde sagen, so ab 4 Folgen am Stück könnte man von Binge-Watching sprechen.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob es da eine Definition gibt, also was genau ist Binge-Watching, also jetzt einmal die Länge ab 4 Folgen oder so, und sowas wie Aufmerksamkeit oder so spielt da jetzt gar keine Rolle?
Eigentlich nicht. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass Binge-Watching ein aktiveres Phänomen ist als das Vielsehen im Fernsehen, weil die RezipientInnen sich aktiv Medieninhalten zuwenden und ganz bewusst aussuchen, was sie schauen wollen. Und deshalb ist das eben eine sehr selektive Angelegenheit. Da kommt es dann auch nicht nur auf die Länge an, sondern eben darum, dass man sich das selbst ausgesucht hat.
Mhm. Das ist der große Unterschied, ne? Weil das ist ja auch, also dieser Begriff ist ja noch gar nicht so alt. Im TV-Zeitalter gab es kein Binge-Watchen, da gab es dann nur irgendwie Dauerseppen oder sowas. Mhm. Wie ist das Bingen denn entstanden, in was für einem Kontext?
Also der Begriff Binge-Watching wurde tatsächlich durch Werbekampagnen von Netflix popularisiert, nachdem es ihn vereinzelt auch in den USA schon vorher gegeben hat und meint ja, dass das exzessive Fressen von Serien, das Phänomen ist schon älter. Ab den 90er Jahren kann man sagen, ist das schon auch im Mainstream angekommen, dass Personen auf DVDs zum Beispiel eine ganze DVD-Box durchschauen oder zumindest die Folgen, die auf eine DVD passen, was ja dann schon mehrere waren. In den 90er Jahren gab es außerdem diese LAN-Partys, zu denen man sich getroffen hat. Also da hat man Computer ja mitgebracht und zusammengeschlossen, um Multiplayer-Games gemeinsam zu spielen und hat dafür auch ein ganzes Wochenende gebraucht. Das ist zwar nicht Binge-Watching, aber es ist eine Praktik, eine kulturelle Praktik, sich etwas, einen Medieninhalt gemeinsam auszusuchen und sich dann sehr lange Zeit diesem zuzuwenden.
Also diese Selektive, das hat dann natürlich sehr viel zu tun, auch mit dem Digitalen und mit diesen Streaming-Möglichkeiten, die wir haben. Eine große Frage ist ja, finde ich, ob Bingeability sozusagen, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Also man könnte ja davon ausgehen, dass die MacherInnen von Serien sagen, wir wollen die möglichst bingeable machen, damit die Leute eben gar nicht mehr aufhören zu gucken, sondern ja, die es halt super spannend finden und immersiv. Stimmt das? Kann man sagen, Bingeability ist ein Qualitätsmerkmal?
Bingeability ist sicher kein Qualitätsmerkmal. Ich wüsste auch nicht, wie man Qualität definieren sollte. Also nur weil etwas möglichst suggestiv ist oder möglichst zu Immersion, also zum Eintauchen einlädt oder einen Zug hat, dass man unbedingt weiterschauen möchte. Das würde ich unter Bingeable verstehen. Das sagt aber nichts über die Qualität der Serie dann aus. Und MacherInnen müssen auch größere Mühe darauf verwenden, wenn sie Serien für die wöchentliche Ausstrahlung konzipieren. Es ist viel herausfordernder, ZuschauerInnen dazu zu bringen, eine Woche später wieder einzuschalten, als dass sie dranbleiben. Denn dranbleiben können sie aufgrund der technischen Begebenheiten ohnehin. Also Netflix zumindest hat die Postplay-Funktion, dass die Serie, also die Folgen einfach durchlaufen. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele sehr gute Serien aktuell und auch schon seit vielen Jahren. Aber das Bingeability ist kein Qualitätsmerkmal, sondern zeigt nur, dass es eben Serien gibt, die diesen Durchlauf auch in der Dramaturgie mitmachen.
Netflix hat es ja auch mal versucht zu untersuchen, glaube ich, ne? Also wo die Leute, welche Serien von den Leuten mehr gebinged werden und welche Serien eher so portionsweise angeguckt werden. Und da haben die rausgefunden, dass eher jetzt so Horror- und Thriller-Serien und so gebinged werden und dass vielleicht so anspruchsvollere Serien portionsweise geschaut werden. Ist das so?
Ja, das ist so. Und bei Horror und Thriller liegt es ja auch ein bisschen in der Natur der Sache. Da, wo es spannend wird, wollen die Leute dranbleiben, weil sie wollen auch wissen, wie es weitergeht oder Geheimnisse entdecken und so weiter. Das ist klar, dass das dazu reizt, nicht auszusteigen. Diese Formate, die sehr überladen sind, in dem zum Beispiel die Dialoge sehr elaboriert sind oder so Running Gags eingebaut werden oder die so Collage-Versatzstücke haben oder so wiederkehrende witzige Elemente oder ähnliches, die sind deshalb nicht so bingeable, weil das dann auch schon mal nerven kann. Das kann für eine Folge ganz toll sein, aber drei erträgt man dann irgendwann nicht mehr. Also wenn es vor allem sehr dicht ist und auch so politischen Comedy und so, das wird nicht im gleichen Maße gebinged wie diese narrativ spannenden Thriller-Serien.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch eine andere Serie, ein Beispiel von einer anderen Serie, die auch nicht bingeable ist, nämlich Gilmore Girls. Da sagen Sie, dass man das nicht bingen kann. Haben Sie das selber ausprobiert? Haben Sie das selber erfahren, woran das hakt, dass man irgendwie nach ein paar Stunden dann nicht mehr gucken will?
Also es gibt natürlich sehr viele Menschen, die alles bingen können, das ist klar. Aber es ist zumindest weniger bingeable als andere Serien und ich habe es selbst auch ausprobiert. Die Serie funktioniert eben so, dass es sehr dichte Screwball-Dialoge gibt, dass es Figuren gibt, die als Karikaturen auftreten und die immer für die gleichen dramatisch-komischen Effekte sorgen. Oder dass sehr viel zitiert wird aus der Popkultur, also die Band Bangles oder auch Star Trek und so weiter. Es ist sehr präsent und das macht es sehr dicht und schwierig, dem dann auf Dauer zu folgen. Lorelei Gilmore, so sehr man sie lieben muss, kann auch sehr penetrant wirken, wenn man sie dann 4 Stunden am Stück sieht. Und das gab es auch im amerikanischen Feuilleton, gab es dazu auch Bemerkungen. Also ich bin nicht die Einzige, der es so geht, sondern es liegt wirklich in der Struktur der Serie. Es ist zu penetrant eigentlich. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem viele Hunderttausende von RezipientInnen gibt, die das dann bingen. Aber tendenziell kann es einen dann nerven, egal wie toll man es findet.
Ja, genau. Das ist eben also spannend, wie Sie eben am Anfang auch sagten, das ist kein Qualitätsmerkmal. Das heißt nicht, dass die Serie nicht gut ist. Natürlich hat sie extrem viele Fans, auch wenn sie vielleicht nicht so bingeable ist. Sie haben ein anderes Beispiel für eine Serie, die besonders gut bingeable ist, You, eine Serie, die bei Netflix läuft, wo es um einen Stalker geht, der obsessiv einer Frau hinterher ist. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Romanze, aber auch ziemlich abgründigem Thriller. Was macht diese Serie so besonders bingeable?
Dazu muss man sagen, You wurde von Lifetime zunächst wöchentlich ausgesendet in der ersten Staffel und lief da nicht so besonders gut. Netflix hat die internationale Ausstrahlung übernommen und dort die Serie als Ganze eingestellt und dort lief sie gut. Also das ist das Interessante, dass sie also beim wöchentlichen Schauen nicht dazu gereizt hat, dass RezipientInnen in ausreichendem Maß wieder eingeschaltet haben. Bingeable ist sie aber trotzdem, denn die Serie ist schon sehr spannend und auch sehr effekt- und affekthascherig und sie gibt wirklich Gas, um das salopp auszudrücken. Es passiert unglaublich viel und vieles, von dem man gar nicht vermutet, dass es wirklich passieren würde. Aber die Serie dramaturgisiert das nicht im Episodenrhythmus. Das heißt, die Serie hat zum Beispiel kaum Cliffhanger, sondern das passiert dann irgendwann in der Serie, passiert irgendwas, also mitten in einer Folge oder so. Und die erste Staffel lässt sich schlecht portionieren. Also sie hat nicht die Struktur, dass das eine Episode etwas Rundes liefert. Deswegen lief sie vielleicht auch nicht wöchentlich so gut. Aber bingeable ist sie eben, weil sie als ganze Staffel sehr affekthascherisch ist.
Das finde ich auch total spannend. Ich habe die Serie auch geguckt, zumindest die ersten Folgen, und da ist mir das auch aufgefallen, dass manche Folgen so enden, dass wirklich überhaupt null Cliffhanger da ist. Also, dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt ist die Serie fertig, jetzt ist der Tod. Man hätte genau an dieser Stelle jetzt eigentlich sagen können, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, an dieser Stelle hätte man jetzt wunderbar einen Cliffhanger machen können, aber das macht man dann nicht. Und Sie schreiben, dass Cliffhanger auch immer weniger eingesetzt werden. Warum ist das denn so?
Die Serien, die dazu gemacht wurden, als Ganze eingestellt zu werden, wobei ich habe jetzt von ProduzentInnen gelernt, dass die manchmal vorher gar nicht wissen, wie es ausgestrahlt werden soll, aber die Serien, die dafür gemacht sind, von vornherein als Ganze eingestellt zu werden, brauchen das nicht mehr unbedingt, weil durch die Post-Play-Funktion es ja sowieso weiterläuft und die können dann eher schauen, was für die Handlung selbst dramaturgisch am sinnvollsten und am besten ist und was einen guten Bogen in einer Staffel gibt. Die müssen dann nicht mehr so sehr darauf achten, dass eine Folge abgeschlossen ist. Und deshalb braucht man auch nicht mehr unbedingt Cliffhanger.
Frau Lickert, wenn man diesen Begriff Binge-Watching mal in die Suchmaschine eingibt und guckt, was die Leute so darüber schreiben, dann kriegt man da eigentlich vor allem Artikel mit so Titeln wie "So ungesund ist Binge-Watching wirklich" oder "Wie Netflix unsere psychologischen Schwächen ausnutzt". Also Binge-Watching wird oft mit Sucht verbunden, mit Exzess, sich verlieren. Andererseits ist Binge-Watching mittlerweile ja eigentlich völlig normal und würde sagen auch viel weniger verpönt als irgendwie dieses TV-Dauergucken vor der Streaming-Welt. Wie hat sich dieser moralische Diskurs denn verändert rund ums Binge-Watching?
Der Diskurs hat sich so verändert, dass man schon sagen kann, dass unter jungen und auch durchaus gebildeteren und anspruchsvolleren RezipientInnen Binge-Watchen völlig in Ordnung ist und sogar positiv gerahmt ist, weil man diese vermeintlich oder wirklich guten Serien eben kennen muss, weil die zum kulturellen Repertoire gehören und weil man schnell aufschließen muss, um mitreden zu können. Das Mitreden können ist ein ganz wesentlicher Faktor, nicht nur im realen Leben, sondern auch digital. Also, dass man sich in sozialen Medien über Serien möglichst schnell austauscht, dass man auch Spoilern aus dem Weg geht. Und das ist erstmal ein Diskurs, in dem Binge-Watcher als eher smarte oder hippe Personen gelten. Das ist in dem Sinne positiv gerahmt. Und auf der anderen Seite finden sich aber eben diese Artikel, die Sie benannt haben, dass die schädliche Wirkung von Binge-Watching hin und wieder in den Medien thematisiert wird. Also es gibt Studien dazu, die ziemlich eindeutig sagen, dass Menschen, die, also durchschnittliche Menschen, nehmen keinen Schaden durch Binge-Watching. Die tun das ja selbstbestimmt. Das befördert auch keine Sucht und ist nicht schlimm, führt auch nicht zu sozialer Desintegration und so weiter und so fort. Aber wenn Menschen bestimmte Prädispositionen haben, kann es problematisch sein. Also wer ohnehin schon depressiv ist, neigt natürlich vielleicht dazu, eher viel zu binge-watchen. Aber selbst da ist das Binge-Watchen ja auch nicht die schädigendste aller Verhaltensweisen, die man an den Tag legen kann. Dann gibt es noch, es kursiert immer so dieses Gerede von der Dopaminproduktion und dass man abhängig würde, weil das Dopamin ausschüttet und wenn das dann aufhört, fällt man in ein Loch und braucht das wieder. Also das ist natürlich sehr analog zu Drogenkonsum so konstruiert. Ich habe versucht dazu, Studien zu finden. Ich habe mir wirklich große Mühe gegeben, aber spezifisch zur Dopaminausschüttung habe ich überhaupt keine seriöse Quelle gefunden. Also warum das in den Medien teilweise kursiert oder was da zitiert wird, das erschließt sich mir nicht.
Wenn ich Sie vielleicht persönlich fragen darf, weil ich finde es spannend, dass Sie sagen, also Binge-Watching wird mit Hipness und auch Smartness assoziiert. Machen Sie selber persönlich die Erfahrung, ist, dass Binge-Watching förderlich ist für die eigene Smartness oder eher nicht?
Also förderlich ist es vielleicht nicht, sondern vielleicht kann man sagen, ein anderer Rezipientinnenkreis betreibt das jetzt und bekennt sich auch dazu. Also das hat sich eben geändert, dass man in den 90er Jahren hätten dieselben Leute, die heute binge-watchen, sich vielleicht nicht den ganzen Tag vor den Fernseher gesetzt und hätten es, wenn, nicht zugegeben. Also das heißt, die Art, wie man darüber spricht oder die Frage, welche RezipientInnengruppen das betreiben, das hat sich verändert. Klüger macht es genauso viel oder wenig wie alles andere, aber natürlich gehört es auch zur kulturellen Bildung dazu. Also wenn man das möchte, man kann natürlich auch sagen, das interessiert mich alles nicht, das finde ich auch in Ordnung, wenn man nicht um Bildung bemüht ist, aber wenn man um Bildung bemüht ist, dann sollte man bestimmte Serien genauso kennen, wie man bestimmte Romane gelesen haben sollte.
Und was es, also wenn es auch nicht klüger macht, was es ja auf jeden Fall macht, ist uns eine sehr besondere Form, also sehr besonderes Seherlebnis sozusagen zu ermöglichen. Also was ja früher auch nicht so möglich war, dass man stundenlang in so eine Welt abtaucht und mit den Figuren verschmelzt und mit dieser Welt verschmilzt, wie sonst. Also das ist ja schon eine sehr besondere ästhetische Erfahrung, würde ich sagen. Was haben Sie denn herausgefunden? Wie genau verändert dieses Binge-Watchen unsere Sehgewohnheit und auch unser Verhältnis vielleicht zu fiktiven Welten und Geschichten?
Das habe ich selbst nicht untersucht, aber das wird im Allgemeinen untersucht und dabei konnte herausgefunden werden, dass Menschen, die binge-watchen, mehr ästhetische Details wahrnehmen. Und was auf der Hand liegt, ist natürlich, dass man sich besser mit Figuren identifizieren kann, wenn man mehrere Stunden am Stück deren Schicksal verfolgt und nicht direkt nach einer Stunde wieder rausgerissen wird.
Total. Ich kenne das, dass ich dann rausgehe nach dem Binge-Watchen und dann die ganze Zeit das Gefühl habe, ich begegne den Figuren auf der Straße. Also die laufen dann über einen Zebrastreifen. Ach, das ist doch, nee, aber ist gar nicht. Ich kann das dann kaum mehr unterscheiden. Ich finde es aber eigentlich ein positives Erlebnis.
Ja, also man hat ja schon immer gesagt, dass Medienkonsum auch eine parasoziale Ersatzhandlung sein kann. Das kann es immer sein, auch jenseits des Binge-Watchens. Aber das Gefühl, eine fiktive Figur wirklich in ihrem Leben zu begleiten und Anteil zu nehmen und ihr Freund zu werden sozusagen, das steigert sich natürlich, wenn man 10 Stunden am Stück dran geblieben ist.
Sie schreiben ganz zu Schluss in Ihrem Buch auch über die Zukunft des seriellen Erzählens und was da Binge-Watching für einen Einfluss haben könnte. Haben wir vorhin auch schon vielleicht so ein bisschen angerissen. Sie sagen, dass Binge-Watching eigentlich zu führt, dass es weniger serielles Erzählen gibt, sondern dass es eher so die Tendenz zum Riesenfilm geht, wie das vielleicht bei dieser Serie You der Fall ist. Kann man das so sagen? Also ist Binge-Watching quasi das Ende des seriellen Erzählens?
Je nachdem, wie man seriell definiert, also auf jeden Fall sieht man an You, dass die Dramaturgie ja so ist, dass das Ganze eher ein Riesenfilm und keine Serie mehr ist. Der Trend zur Miniserie belegt das auch ziemlich eindrücklich. Miniserien sind eigentlich auch eher Riesenfilme und haben nicht mehr diese serielle Struktur. Zum Seriellen hat ja auch die Unterbrechung schlicht gehört. Also auch dieses Mal eine Woche warten müssen, nicht wissen, wie es weitergeht, gemeinsam mit FreundInnen darüber spekulieren, das macht man ja jetzt eher nach einer Staffel und nicht nach einer Folge. Also insofern hat sich das Serielle gehalten, insofern als ja die Staffeln noch sozusagen in Serie gehen. Aber diese ganze Art auch zu kommunizieren, wenn man wöchentlich an etwas dran ist, hat sich geändert. Und wie gesagt, also die Miniserie ist eigentlich ein Riesenfilm, das kann man schon so sagen. Andererseits sind ja viele Streaming-Anbieter auch wieder dazu übergegangen, Serien wieder verzögert einzustellen und wöchentlich zu senden. Das hat etwas damit zu tun, dass man doch vielleicht Angst hat, dass die AbonnentInnen nicht lange genug bleiben oder dass die Finanzierung nicht gesichert ist oder so und dass man das Ganze auch wieder über einen längeren Zeitraum strecken möchte. Das hängt jetzt also ganz und gar von der Kalkulation der Streamingdienste und deren ökonomischer Verfassung ab, wie sie in Zukunft damit umgehen werden.
Da steckt viel drin im Bingen und wir haben das hier eigentlich jetzt auch gerade nur so angerissen, wenn man so möchte, weil Maren Lickhardt hat ein ganzes Buch dazu geschrieben zum Binge-Watching. Das können Sie gerne sich kaufen, wenn Sie da tiefer einsteigen wollen. Das heißt Binge-Watching, veränderte Rezeption, veränderte Produktion, ist erschienen im Klaus Wagenbach Verlag in der Reihe Digitale Bildkulturen. 80 Seiten hat das, kostet 12 € und man binget nach der Lektüre deutlich bewusster und noch erkenntnisreicher, würde ich sagen.
Wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch auch hier, Frau Lickhardt.
Ich danke Ihnen auch. Danke. Tschüss.